Vielen Dank auch für die Einladung und die Möglichkeit, die Perspektive des Onkologen zu transportieren. Was erwartet Sie in den nächsten 25 Minuten etwa? Ich möchte über die Perspektivenvielfalt in diesem Setting, wenn dann der Patient aus der gerade geschilderten Hausarztordination oder auch der Facharztordination ins Zentrum geschickt wird, was denn ein gutes Gespräch ist, inwieweit wir in der Lage sind, das immer und überall zu erreichen und was letztlich die Einflussfaktoren sind, die über das Gespräch selber hinausgehen und das letztlich auch mit beeinflusst, im guten wie auch im negativen Sinne. Das ist sozusagen die Ausgangssituation. Man sitzt sich gegenüber und jeder lebt in seiner Erlebniswelt, der Patient wie auch der Arzt. Und ich möchte ein wenig beginnen mit der Perspektive des Onkologen oder der Onkologin, was letztlich dieses Fragezeichen hier für den Onkologen, wenn er sich dem Patienten dann auch gegenüber sieht, bedeutet. Es beginnt alles üblicherweise, aus meiner Sicht sollte es so beginnen, dass aus Sicht des Onkologen sich natürlich primär die Sicht auf den Tumor in Bezug auf die Evidenz, die Datenlage letztlich, was aktiv sein kann gegen den Tumor, was mit welcher Wahrscheinlichkeit letztlich, die Onkologie ist geprägt von Wahrscheinlichkeiten und weniger von Sicherheiten und letztlich sich auch damit auseinanderzusetzen, das ist was Fachfremdes für Onkologen ebenfalls, zu beurteilen, das Kraftwerk einer solchen Studie, nämlich das statistische Konzept, mit dem muss man sich auseinandersetzen, um diese Kurven beurteilen zu können, um den Patienten in das P hineinzubringen, das letztlich über Wirksamkeit oder Nichtwirksamkeit oder sinnvoller Wirksamkeit, klinische Relevanz und so weiter überhaupt entscheidet. Das ist letztlich eine riesige Herausforderung, um dann letztlich auch den Kontext herzustellen innerhalb dieser sogenannten Evidenz, wie wir sie kennen. Inwieweit sind das Daten, die auf welchem Niveau sind diese Daten entstanden und inwieweit haben sie dann letztlich für die unabhängige, objektivierbare Evidenz in der klinischen Situation eine Bedeutung. Aus meiner Sicht ein unglaublich schwieriges Unterfangen, vor allem auch deshalb, weil die Dynamik in der Onkologie im Vergleich zu anderen Bereichen in der Medizin, was Entwicklung von neuer Medikamente, was Wissen über Tumorerkrankungen per se mit sich bringt und damit häufige Krankheiten zu seltenen Erkrankungen werden, wenn wir vom Bronchialkarzinom sprechen. Vor 10 Jahren waren das 3 Subtypen, wir sprechen jetzt von mindestens 24. Das sind alles seltene Erkrankungen, alles Orphan Diseases mit spezifischen molekularen Profilen, die letztlich auch für Therapien und Therapieentscheidungen in dem Kontext eine Rolle spielen. Sie sehen hier die Onkologie oder gemessen an den Zulassungen von Medikamenten natürlich der ganz große Treiber. Letztlich ist das auch benefiziell für andere Erkrankungen, wie zum Beispiel Autoimmunerkrankungen, bei denen sehr viel Wissen aus der Immunologie, die in Bezug auf Krebstherapien entwickelt wurden oder erworben wurden, transponiert werden können. Sie sehen dann hier die Dynamik in den letzten paar Jahren. Das sind die Zulassungen neuer Medikamente für das Bronchialkarzinom. Sie sehen hier 12 pro Jahr, die meisten sind Biomarker getrieben, was bedeutet, Sie müssen sich auseinandersetzen mit der Molekularbiologie, mit Dingen, die letztlich auch zwar ansatzweise im Studium vorhanden waren, zumindest zu meiner Zeit, aber die letztlich auch postpromotionell sich erst erworben werden müssen. Also es ist exemplarisch für das Bronchialkarzinom, gilt für alle anderen Tumorerkrankungen ebenfalls, vielleicht am wenigsten für das Pankreaskarzinom, das ein bisschen ein Verlierer in der letzten Innovationswelle war. Um die Komplexität darzustellen, ganz einfach, die Therapien sind nicht mehr Breitschwertherapien wie die Chemotherapien. Sie sind gezielt abgestimmt auf verschiedene Mutationen, auf kontextuale Mutationen, die in unterschiedlichen Tumoren wieder unterschiedlich wirken und unterschiedliche Bedeutungen haben. Das bedeutet, Sie machen Diagnostik, die dann so aussieht. Man schaut 300 Gene an und bekommt die Mutationen zurück und soll dann entscheiden, inwieweit die Therapie wirksam ist, nicht wirksam ist, auf einer Evidenzlage, wie ich Ihnen vorher gezeigt habe, sie dort einzugliedern, einzustufen, um das dann dem Patienten verständlich zu erklären und ihn entscheidungskompetent zu machen. Also das ist das Ziel dieser Einführung letztlich, dass die Aufgabe, die für diese ärztliche Interaktion oder Kommunikation mit dem Patienten eine riesige ist, schon aus inhaltlicher Sicht. Das Problem ist dann letztlich, es gibt eine neue Form seit etwa 3 Jahren, die sogenannte agnostische Tumortherapie, bei dem Tumorerkrankungen nicht mehr anhand ihrer Entität behandelt werden, sondern anhand ihrer Biomarkerexpression. Ob das dann ein Kopf-Hals-Tumor ist, ob das ein Rektumkarzinom ist oder eine akute Leukämie, ist egal. Das bedeutet, es ändern sich auch die Zugänge, wenn man so will, die philosophische, der Zugang, der biologische Zugang zu Krebserkrankungen ändert sich wesentlich, sodass dies riesige Herausforderungen sind, nicht nur für den Onkologen, sondern auch für den Patienten. Um ihm dann auch noch erklären zu müssen, dass bei modernen Therapien es unklar ist, wer welche Nebenwirkungen in welchem Ausmaß bekommt. Das ist bei klassischen Chemotherapien relativ einfach. Sagt man, das ist Polyneuropathie, hier nicht Polyneuropathie, am Tag 8 sind die Leukozyten am niedrigsten, da ist die Infektionshäufigkeit am höchsten. Das ist sehr standardisiert und gut kommunizierbar, in einen Fahrplan übersetzbar. Bei modernen Therapien wie den Immuntherapien hängt es von der biologischen Konstellation des Immunsystems mehr oder weniger ab, dass jeder mit sich mitbringt, das aber nicht messbar ist und letztlich auf Basis dessen die eine oder die andere Nebenwirkung entsteht und letztlich in einer wirksamen Therapie neben dem Risiko für Nebenwirkungen auch das Problem der Ungewissheit und der Unvorhersagbarkeit noch einmal potenziert wird. Wir sprechen jetzt, wenn wir über die Evidenz sprechen, über die beste externe Evidenz, objektivierbare Evidenz. Eine sehr wichtige ist, und es ist heute schon einmal gefallen, die individuelle klinische Expertise, die ebenfalls in die Evidenz gehört. Wir wissen, dass bei verschiedenen Erkrankungen, ist hier dargestellt für chirurgische Operationen bei verschiedenen Tumorerkrankungen, dass in Abhängigkeit von der klinischen Expertise des Standortes beziehungsweise des in diesem Fall des Chirurgen die Mortalität abhängig ist von der Fallzahl. Das sind Dinge, auf die relativ wenig eingegangen werden. Dasselbe gilt für Chemotherapien. Hier sterben Menschen innerhalb von 60 Tagen aufgrund der Chemotherapie und nicht aufgrund des Tumors. Das sollte man vermeiden. Und dasselbe gilt hier. Hier sterben sie anhand der Operation. 1 aus 4 Pankreaskarzinompatienten stirbt aus Operationsfolgen, wenn weniger als 20 Operationen pro Jahr durchgeführt werden. Das ist allerdings in der mitunter auch positiven Eitelkeit des medizinischen Berufsstands geschuldet. Und dasselbe gilt hier mit Chemotherapien, wie gesagt. Hier ist die klare, also eine 30-Tage-Mortalität bei Chemotherapie ist ein sehr harter Faktor. Nächste, und zwar übergeordnete ein wenig, was die Kommunikation noch maximal erschwert und eine wesentliche Rahmenbedingung ist, dass die Menschen, die mit Krebserkrankungen leben, beziehungsweise an Krebserkrankungen pro Jahr in absoluten Zahlen erkranken, die letztlich auch in das Versorgungssystem kommen und betreut werden müssen, die steigt deutlich an. Das ist geschuldet dem Fortschritt in der Medizin, wie gesagt, mehr Optionen, deutlich längere Überlebensraten und der Bevölkerungsstruktur, die sinkende Neuerkrankungsrate, die relativ im Sinne der Inzidenz einfach konterkariert. Und dass damit der, unter Anführungszeichen, Betreuungsaufwand maximal größer wird. Und eine Studie, die Professor Gastel noch als Präsident der ÖGHO vor 12 Jahren ins Leben gerufen hat, hat sich angeschaut, inwieweit innerhalb der letzten 10 Jahre sich das Spektrum oder der Betreuungsaufwand in der Onkologie verändert hat. Wir haben mehr Patienten, die behandelt werden müssen. Wir haben deutlich mehr Therapieoptionen, habe ich Ihnen gezeigt, wie diese Medikamentenneuzulassungen angestiegen sind. Und letztlich sind das moderne Medikamente, die kein stationäres Setting mehr benötigen, was bedeutet, dass letztlich im Zuge dieser Modernisierung auch die Belagszahlen zurückgehen, weil diese Patienten sehr stark ambulant betreut werden. Das bedeutet, wenn man das zusammenzählt, wir haben deutlich mehr Patienten, 38, also im Vergleich 2010 zu 2020, 38% mehr Patienten zu versorgen, haben eine Leistungssteigerung von 52% aufgrund der vermehrten Optionen in 12% weniger Zeit. Und das letztlich, wenn man sich überlegt, dass auch Professionisten in dieses Prädilektionsalter kommen oder diese, in dieser bevölkerungsreichen Schicht im Moment ist, die in die Pension gehen, dann sinkt auch der Anteil derer, die diese Leistungen erbringen. Das bedeutet, es findet in einem hochkomplexen dynamischen Feld eine sehr starke Leistungsverdichtung statt. Mehr durch weniger Menschen in kürzerer Zeit. Und das soll alles hier stattfinden. Diese Komplexität, die transportierbar gemacht werden soll in möglichst kurzer Zeit und das nicht nur einmal am Tag, sondern eben, wie gesagt, öfter. Das ist relativ schwierig aus meiner Sicht. Und weil auf der anderen Seite, und das schließt ein wenig an das Slide meines Vorredners an, dass das Leben eines Patienten, also auch wenn er dann ins Zentrum kommt, sehr kompliziert ist. Er geht von A nach B, was auch nötig ist und dieser Komplexität letztlich geschuldet ist, um dann nach vielen, vielen Zwischenstufen zu hören, ja, wir besprechen alle Befunde, weil es so kompliziert ist im Tumorboard und werden dann im Befundmitteilungsgespräch mit Ihnen über das weitere Prozedere sprechen. Also ich bin so kompliziert oder meine Befunde sind so kompliziert, dass es noch eine gesonderte Besprechung mit möglichst vielen Experten benötigt. Und das löst natürlich vieles aus, da wissen Sie viel mehr drüber als ich. Ich habe das hier basierend. Ich zeige Ihnen ganz bewusst, vor 2 Wochen war der ASCO, der größte onkologische Kongress, amerikanische Gesellschaft für klinische Onkologie. Diese Folien stammen von dort und möchte Ihnen damit auch zeigen, dass in der onkologischen Community diese Themen bekannt sind und dass sie Eingang finden in die wissenschaftliche Diskussion. Patienten sehen das natürlich ganz anders und erleben das auch ganz anders, haben ganz andere Fragen. Meine erste Berührung mit einer solchen Divergenz, wie ich es immer nenne, war als junger Assistent in Innsbruck noch eine 30-jährige Frau mit einer neu diagnostizierten AML in Mitternacht in der Notaufnahme, die sich darum Sorgen gemacht hat, wer jetzt den Kindern das Frühstück macht und ich dramatisch AML diagnostiziert und das als erste Äußerung zu hören. Also letztlich ist diese Divergenz riesengroß und da hat Hippokrates schon nicht ganz Unrecht gehabt, wenn er vermutet hat, dass es mindestens gleich wichtig ist, die Erkrankung zu kennen, aber auch denjenigen, der die Krankheit trägt und diese Dinge miteinander zu berücksichtigen. Also die Aufgabe in diesen Gesprächen ist unglaublich komplex. Aber muss man alles auf einmal erbringen? Das ist die andere Frage. Und das führt letztlich auch dazu, dass wir die Evidenz, unsere evidenzbasierte Medizin ergänzen um den Evidenzlevel beziehungsweise um die Evidenz, die der Patient oder der Betroffene mit einbringt. Und das führt gelegentlich auch zu sehr, wenn man sich tiefer damit beschäftigt, führt das auch zu überraschenden Ergebnissen. Gerade auch die Frage, ja, als Qualitätsindikator in der Onkologie, wie viele Therapien werden am Ende des Lebens noch gemacht? Das liegt nicht nur an den Onkologinnen und Onkologen, sondern Patienten, wenn man das systematisch untersucht, Patienten trauen sich selber viel mehr Toxizität zu und auch unter Anführungszeichen sinnlose Therapie und wirkungslose Therapie als Professionisten ihnen verschreiben würden. Das geht aus vielen, vielen Erhebungen hervor und diese Divergenz, die es hier gibt, ist ganz wenig berücksichtigt im Sinne von ärztlicher Kommunikation, Gesprächsführung. Also wir haben in dieser Situation sehr unterschiedliche Agenten, die berücksichtigt werden sollten und die Frage ist, wie es hier zu einem Austausch kommt, dass das ein wenig hier ankommt und diese Agenda beim Patienten ankommt. Ist es gut, dass die Agenten so unterschiedlich sind? Ich bin der Überzeugung, ja, weil diese Rolle der Onkologin oder des Onkologen kann in diesem System niemand anders übernehmen. Niemand bringt dem Patienten diese technischen Aspekte näher, als es in diesem Setting möglich ist. Und deshalb ist ein wesentlicher Pfeiler, wir haben heute schon über die Indikationsstellung gesprochen und diese ist alleine schon so schwierig. Also die in einer Form so zu gestalten, dass sie auch patientengerecht ist, um auch alle objektivierbaren, die individuellen und auch die Patientenpräferenzen zu berücksichtigen. Der Patient kann dann letztlich, wenn man es ethisch betrachtet, zustimmen oder nicht. Weil über das haben, das ist angeklungen, aber in diesem Kontext schwingt ja neben der Gesprächsführung, die in Wirklichkeit in der Realität fachfremd ist, genauso wie die statistische Beurteilung komplexer Studien, nämlich der ethische Kontext. Wo sind die Grenzen der Indikationsstellung, des Patientenwunsches? Wohin geht es, wenn, wie auch angesprochen, das Problem von Nutzlosigkeit, von Therapien eintritt, die wir alle nicht beurteilen können, weil wir die Zukunft nicht vorhersagen können. Und hier gibt es diese, möchte ich nicht weiter darauf eingehen, aber dieser Komplex, der Shared Decision Making, das fordert noch viel mehr an Auseinandersetzung, sowohl thematischer Natur, inhaltlicher Natur, als auch auf ethischer Ebene und letztlich Interaktionsebene mit dem Patienten. Wie kann man es angehen? Letztlich geht es darum, auch zu akzeptieren, festzuhalten. Und wie gesagt, ich finde es auch für gut und probat, dass es so ist, dass Ärzte, Ärztinnen, Onkologinnen, Onkologen sich um die Erkrankung kümmern, also um Disease, von dem ausgehend starten und der Patient von der Illness, also vom Kranksein ausgehen. Um daraus, aus diesen Perspektiven, dann letztlich einen gemeinsamen Nenner zu finden, um ein gemeinsames Handeln und Entscheiden ableiten zu können. Darum, denke ich, geht es in der Kommunikation und hier gibt es verschiedene Modelle. Ich kann Ihnen ein verhaltensbasiertes kurz vorstellen. Ich sage Ihnen dann auch noch, warum gerade dieses Modell. Letztlich geht es darum, dass Mediziner gewöhnt sind, Fertigkeiten zu erarbeiten. Ob ich auskultiere, ob ich einen Reflex auslöse am Knie und so weiter. Fertigkeiten sind Dinge, die ich mache, wenn ich eine Situation erkenne, wo diese indiziert sind. Und genauso kann man Kommunikation mitunter betrachten. Wenn ich einen Patienten in einer emotionalen Situation erlebe, was ist meine Fertigkeit, um mit dieser Situation umzugehen? Spreche ich die Emotion an oder soll ich das nicht machen? Solche Dinge auf einem verhaltensbasierten Ansatz in Trainingsärzten nahezubringen, die letztlich dann natürlich auch die Haltung beeinflussen oder beeinflussen sollten. Und die Gespräche entsprechend zu strukturieren, gemäß dieses Modells, also das Calgary-Cambridge-Modell ist von Silverman, das Sie wahrscheinlich kennen. Warum ist das sinnvoll oder warum gerade dieses Modell, ich Ihnen hier kurz vorgestellt habe, ist, dass diese Gesundheitskompetenzerhebung in den letzten 10 Jahren immer gezeigt hat, dass Österreich, vor allem auch was die Kommunikation in der Arzt-Patienten-Beziehung angeht, im EU-Schnitt eher hinterherhinkt, wie Sie das sehen. Das hat auch dazu geführt, dass im Bundesministerium für Gesundheit es eine entsprechende Initiative gegeben hat über die Gesundheitsplattform, wo dieses Modell nach EACH oder TEACH in die Breite gebracht wird, um diese Gesundheitskompetenz über die Kompetentmachung oder das Training von Gesundheitspersonal zu fördern. Es ist eine Initiative, die aktuell am Laufen ist und ausgerollt wird. Ist hier nachlesbar, wen es interessiert. Die Slides sind ja dann online. Gespräche dieser Art, mit dieser Fülle der Informationen, sind in der modernen Onkologie anders, als das vor 10 Jahren war. Also wenn man sich vor 10 Jahren dafür interessiert hat, dann ist man unweigerlich in 10 oder 20 Breaking Bad News Seminare gekommen, wo es darum gegangen ist, wie sage ich es dem Patienten, dass er Krebs hat. Das hat sich sehr geändert, und zwar dadurch, dass dieser mittlere Anteil, also dieser Teil, wo Patienten mit der Erkrankung leben, deutlich länger geworden ist. Dieser Teil war beispielsweise beim malignen Melanom, wenn wir es vorher gehabt haben, malignes Melanom vor 7, 8 Jahren, medianes Überleben, technischer Begriff, Sie verzeihen es mir, 12 Monate. Heute mindestens 5 Jahre. Und in dieser Zeit leben die Patienten mit den Erkrankungen. Das gilt für ganz viele dieser Erkrankungen. Und in dieser Phase sind natürlich andere Themen vorherrschend als in der Diagnosephase oder dann letztlich in der palliativen oder in der terminalen, finalen Phase. Und das ist die herausforderndste Phase, weil hier viel Interaktion stattfindet, wir oft oder meistens reflektierten Patienten gegenüber sitzen, die selber in ihrer Wahrnehmung der Erkrankung zu Experten werden und die Auseinandersetzung bzw. die Interaktion mit ihnen nicht weniger unspannend machen, sage ich mal. Sozioökonomischer Impact, das möchte ich kurz streifen, weil das auch Dinge sind, die wir wenig beeinflussen können, aber die uns sensibilisieren sollten. Haben wir heute schon sehr stark gehört. Wir wissen, der klinische Outcome bei Krebspatienten oder mit geringerer Bildung als Universität ist deutlich schlechter. Hier ist die Sterblichkeit eingetragen. Wichtig ist bei solchen Untersuchungen immer zu schauen, ob das in Systemen erhoben worden ist, die steuerfinanzierte Gesundheitsversorgungen haben und nicht privatfinanzierte. Und das zeigt sich so in Kanada, Skandinavien beispielsweise, bei Lymphomen, bei Prostatakarzinom etc., unabhängig von der Entität, dass das wesentliche Einflussfaktoren sind. Und dass aber diese Menschen, die letztlich, und das sind ganz bewusst österreichische Daten, die zeigen, dass die Menschen, die psychosoziale Betreuung in der Form am ehesten nötig hätten, üblicherweise aus den sozioökonomisch schwächeren Schichten kommen, aber diese Angebote, auch wenn man sie ihnen macht, nicht in der Form wahrnehmen, als der Bedarf gegeben wäre. Das bedeutet für Gesprächsführung in diesen chronischen Phasen beispielsweise, dass ich den Herrn Bankdirektor nicht zweimal frage, ob er Psychoonkologie oder Onkorea haben will, aber das Gegenüber aus einer sozioökonomischen schwächeren Schicht immer wieder frage. Also Dinge basierend Gespräche so zu führen, das ist im Prinzip dieselbe Evidenz, wie ob ein Platin beim Blasenkarzinom wirkt oder nicht. Organisatorische Kommunikation, und dann bin ich schon fast am Ende, ein unglaublich wichtiger, wir kommunizieren nicht nur am Patiententisch, wenn wir mit ihnen direkt interagieren, sondern es interagiert, das haben wir vorher auch sehr schön gesehen, wir interagieren und kommunizieren mit Patienten auch als Organismus im Sinne einer Organisation, ob das ein Krankenhaus ist, eine Arztpraxis oder der gesamte Verbund miteinander. Und hier kann es mitunter zu sehr großen Missverständnissen kommen, wenn man nicht in der Lage ist, diese Abstimmungen zu treffen, die komplex sind, aufgrund von verschiedenen Arbeitszeitmodellen und so weiter, Abstimmungen, Übergaben. Es ist komplex, Arztbrief ist ein Dauerbrenner seit 15 Jahren. Ich habe ein Tumorzentrum aufgebaut und ich kann Ihnen sagen, das ist unlösbar. Also, was nicht bedeutet, dass man es nicht versuchen sollte, aber aus meiner Sicht ist das unglaublich schwierig. Denn was wir verhindern sollten, ist, dass Patienten letztlich, die ja natürlich im Zentrum stehen, ihre eigenen Case Manager werden. Und es gibt nichts Schlimmeres, als dem Patienten zu sagen, machen Sie sich einen Termin auf der Strahlentherapie aus. Das sind Dinge, die sehr, sehr schwierig sind, sondern dass wir von einer solchen individuell oder Einzelaktionsebene hinkommen zu einer abgestimmten Versorgung, die unglaublich viele strukturelle Voraussetzungen benötigt. Und vor allem, wenn man es auch noch über die eigenen Organisationsgrenzen hinausbringen will. Müssen jetzt alle Onkologinnen Psy-Diplome oder Psychoonkologinnen werden? Ich glaube nicht, dass das nötig ist. Aus meiner Sicht ist es grundsätzlich wichtig, ein Awareness für diese Problematik zu erzeugen, um letztlich Ärztinnen und Ärzte oder Onkologinnen und Onkologen zu Sentinels zu machen, wenn sie denn letztlich auch an ihre eigenen Grenzen stoßen, beziehungsweise wenn es zu komplex wird, um mit anderen Berufsgruppen wie Psychoonkologen und so weiter in Kontakt zu treten. Es ist nämlich auch wahnsinnig schwierig, all diese Dinge jedem so in einer Form nahezubringen, dass jedes Gespräch gut gelingt. Ich glaube, dass das nicht erreichbar ist, wenn ich ehrlich bin, aufgrund der flankierenden Rahmenbedingungen, die ich Ihnen gesagt habe. Aber eine optimale Annäherung an eine Situation, in der eine patientenzentrierte Versorgung möglich wird, das nicht nur das Gespräch beinhaltet, sondern auch viele strukturelle Faktoren ist, dass die Awareness entsprechend auch auf Trägerseite entsprechend vorhanden ist. Und ich denke, man kann auch schon zufrieden sein, wenn Situationen durch Gespräche nicht verschlechtert werden, auch wenn sie nicht besser sind. Eine Bad News bleibt eine Bad News, wissen wir alle, aber dass sie nicht noch bäder wird, als sie schon ist. Und damit bin ich eigentlich am Ende und freue mich auf Diskussionen.